Der Gewinner der Tour de France ist nicht der beste Radfahrer, sondern ist der, der am besten regeneriert. Dieser Satz aus dem Film eben ist ein wirklich harter Satz, stammt aber von jemandem, der es wissen muss. Die Frage ist nur, was weiß die Wissenschaft heute eigentlich darüber, wie es unser Körper zusammen mit unserem Geist und Bewusstsein zustande bringt, sich selbst zu regenerieren, also selbst zu heilen? Wie diese Regeneration und damit Selbstheilung funktioniert, darum geht es heute bei Skobel. Einen schönen guten Abend bei Skobel, meine Damen und Herren, mit dem Thema der Körper und auch der Geist als Arzt. Wenn man ins Eisbad springt, wie hier der Sportler, den Sie vielleicht eben im Film schon sehen konnten und dabei wahrscheinlich selber gefroren haben, dann geschieht das, um Entzündungen vorzubeugen. Und doch ist das Eisbad nur eine äußere Kur zur inneren Selbsthilfe des Körpers. Alle Heilung beruht auf Selbstheilung, ohne die geht es nicht. Würde man deren Mechanismen durch und durch verstehen, hätte man viele Rätsel der Medizin gelöst. Medikamente, Therapien und Behandlungen, Kuren, Operationen, all das dient, wenn man es mal nüchtern von außen betrachtet, dazu, den Körper und das Bewusstsein wieder in die Lage zu bringen, sich selbst gesund zu machen, sich zu regenerieren. Was das aber genau bedeutet, darum geht es jetzt. Das Erstaunliche ist, Regeneration umfasst weit mehr, als die bisherige Medizin sich träumen ließ. Das finden allerdings viele wissenschaftlich orientierte Ärztinnen und Ärzte ein wenig esoterisch. Nun, wir wären nicht Skobel, wenn wir nicht offen wären und noch eins drauflegen könnten. Aber lassen Sie sich jetzt bitte nicht von der Oberfläche täuschen, denn auch dahinter steckt viel Wissenschaft.
Im Berliner St. Gertrauden Krankenhaus setzt man schon seit Jahren auf heilende Hände. Das therapeutische Handauflegen gehört hier zum Pflegeangebot. Eine Methode, die eigentlich auf der Tradition des Geistheilens basiert und nichts mit empirischer Medizin zu tun hat. Und doch sprechen Erfahrungen von Patienten und Personal für sie.
Wir haben sehr gute Effekte erzielt im Bereich der Entspannung, der Schmerztherapie und auch der Wundheilung.
Ortswechsel nach Innsbruck. Hier forscht Christian Schubert an der Universitätsklinik für medizinische Psychologie über den Einfluss der Psyche auf Krankheit und Heilung. Psychoneuroimmunologie heißt diese recht junge Wissenschaftsdisziplin. Für Schubert gibt es eine Erklärung für das erfolgreiche Geistheilen im Berliner Krankenhaus.
Das heißt, hier kommt es über diese Zuwendung durch die Pfleger zu einer positiven Affektreaktion der Patienten. Sie fühlen sich wohler und dieses Wohlfühlen, wissen wir in der Psychoneurologie, wird über Gehirnaktivität ins Immunsystem übersetzt.
Was bis vor kurzem als Esoterik galt, kann heute im Labor mit Messungen belegt werden. Psychischer Druck und Stress unterdrücken die Selbstheilungskräfte des Organismus. Dass Handauflegen eine wohltuende Wirkung hat, ist auch ein Beweis für diese Zusammenhänge.
Dass jede Krankheit einen psychischen Aspekt hat in Bezug auf Aufrechterhaltung und auch Genese, steht für mich außer Frage. Dazu sind die Verbindungen zwischen Psyche, Gehirn, neurologische und endokrinologische und immunologische Aktivität zu klar, zu deutlich, als dass wir das außer Acht lassen dürfen.
Das zeigte Schubert unter anderem mit einer Studie zum Fall der Brustkrebspatientin Angelika Geiger. Nach der OP bekam sie ein chronisches Erschöpfungssyndrom und Depressionen. Ärzte konnten nicht mehr helfen.
Danach war eigentlich nichts mehr so wie vorher. Also einfach, denke ich, durch die Chemo, durch die körperlichen Veränderungen. Also ich habe stark zugenommen. Ja, dadurch, dass eben nur noch eine Brust da ist, mit all dem, was das mit sich bringt, fand ich mich dann in dem Moment, wo es hieß, die Behandlung ist hiermit abgeschlossen, fand ich mich total krank.
Faktoren wie chronische Erschöpfung und Depression sind bei Krebserkrankungen mit einer verschlechterten Überlebenschance verbunden. Doch Angelika Geiger wurde selbst aktiv. Sie probierte regelmäßige Sitzungen mit Tai Chi, energetischem Heilen und Jinshin Jutsu und wurde vollständig geheilt.
Mein erstes Erlebnis mit Wieder-Dasein und mich wohlfühlen war eigentlich nach Jinshin Jutsu Behandlungen, die ich bekommen habe. Also richtig einstündige, große Behandlung. Und das hat mich so überzeugt, dass ich dachte, das ist es, da bleiben wir dran.
Jin-Shin-Jutsu ist eine japanische Kunst der Selbstheilung. Dabei ist der Körper in sogenannte Sicherheitsenergieschlösser aufgeteilt, die durch Berührung aktiviert werden. Wirken solche Rituale wie ein Placebo? Wie ist das wissenschaftlich zu erklären?
Mit diesem ständigen ritualisierenden Zugang zu ihrem Leben scheint es über psychoneuroimmunologische Verknüpfungen, über die Gehirnaktivität und die veränderte Immunaktivität im Entzündungssystem zu diesen Reduzierungen, zu diesen Reduktionen zu kommen.
Christian Schubert analysierte über einen Monat das Entzündungssystem, also die Immunaktivität von Angelika Geiger. Begleitend dazu musste die Patientin Protokoll über ihre Erlebnisse, ihre Eigentherapie und psychischen Zustände führen. Das wurde ins Verhältnis zu den Messwerten ihres Immunsystems gesetzt.
Schau, das wollte ich dir zeigen. Das ist ein sehr interessantes Ergebnis. Das sind die komplementären alternativmedizinischen Techniken, die Frau Geiger während des Studienzeitraums von 28 Tagen durchgeführt hat. Und dann haben wir diese Interventionen kreuzkorreliert mit Neopterin. Und du siehst sehr schön, dass immer wenn sie diese Interventionen durchführt, es zu einer signifikanten Reduktion der Entzündung, also des Neopterins in dem Fall, zwischen 36 und 84 Stunden kommt. Das heißt, sie hat wirklich einen enormen Effekt auf ihr Entzündungssystem.
Die Studie zeigt, die Patientin hat gelernt, ihre Selbstheilung zu aktivieren. Hier liegt für Christian Schubert der Ansatz einer neuen Medizin. Als begleitende Therapie zur Biomedizin empfiehlt er Meditationsübungen, da erwiesen ist, dass diese enormen Einfluss auf den Stressabbau haben und somit die Selbstheilung fördern. Bis heute ist ein Defizit moderner Medizin, dass nur die Krankheit und nicht der Patient behandelt wird, dass Körper und Psyche getrennt betrachtet werden.
Ich würde einfach ganz klar sagen, der Mensch wird wie eine Maschine behandelt und es werden die stofflichen Aspekte in den Vordergrund gestellt und die nicht stofflichen sehr häufig auch als esoterisch abgetan.
Noch gibt es enormen Forschungsbedarf. Aber die Psychoneuroimmunologie kann gesichert zeigen, wie Rituale und Entspannungsübungen auf die Psyche wirken und damit auf das Immunsystem. Wie auch die heilenden Hände im Berliner St. Gertrauden Krankenhaus.
Wie so oft bei komplexen Systemen und unser Körper, unser Bewusstsein und unser menschliches Zusammensein sind ja äußerst komplex, kommt man nur über viele Rückkopplungen am Ende ans Ziel. Christian Schubert, dessen neues Buch Sie mit Besprechung auf unserer Webseite finden, sagt stark vereinfacht, das Behandlungsritual wirkt wohltuend auf das Bewusstsein. Das führt zu einer Veränderung des Gehirns, das wiederum eine Veränderung im Immunsystem bewirkt. Und dieses trägt dann an ganz anderer Stelle zur Heilung bei. Das Ganze nennt sich Psychoneuroimmunologie und die dazugehörige Medizin integrative Medizin. Und darüber und wie Selbstheilung funktioniert, will ich jetzt mit meinen Gästen sprechen. Ich begrüße sehr herzlich Karin Meissner. Sie ist Humanmedizinerin und Professorin für integrative Medizin in der Gesundheitsförderung an der Hochschule Coburg. Sie leitet die Arbeitsgruppe Placebo Research am Institut für medizinische Psychologie an der Ludwig-Maximilians-Universität, ich muss langsamer reden, München, und sagt, Placebo-Effekte sind ein faszinierendes Beispiel für die Selbstheilungskräfte des Körpers. Dann begrüße ich Tobias Esch, Arzt, Gesundheitsforscher und Professor an der Fakultät für Gesundheit am Institut für integrative Gesundheitsforschung und Gesundheitsförderung an der Universität Witten-Herdecke. Dieses Institut leitet er auch. Im Januar 2018 erschien sein Buch Der Selbstheilungscode – Neurobiologie von Gesundheit und Zufriedenheit. Und er sagt, die Tendenz zur Gesundheit, die unserem Körper innewohnt, könnte man auch als eine innere Weisheit der Selbstheilung interpretieren. Wir sind auf Heilung programmiert. Und ich begrüße Klaus Lieb, Psychiater, wissenschaftlicher Geschäftsführer des Deutschen Resilienzzentrums sowie Professor und Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Universitätsmedizin der Universität Mainz. Und er meint, auch Therapien, die auf der Nutzung von Selbstheilungskräften aufbauen, müssen einer wissenschaftlichen Prüfung standhalten, damit sie ihren berechtigten Platz in der Medizin haben. Schönen guten Abend zusammen.
Ja, guten Abend.
Herr Lieb, wenn das so ist, was verstehen Sie unter Selbstheilung?
Also wir sehen es unter dem Begriff der Resilienzförderung, also dass ich sozusagen Netzwerke im Gehirn aktiviere, die einen befähigen, in einen neuen Zustand, in einen Heilungszustand hineinzukommen.
Herr Esch, Selbstheilung, was ist das für Sie?
Selbstheilung ist der natürliche Zustand der Gesundheit, der in uns angelegt ist. Also wir kommen immer wieder zurück auf diesen Zustand, der eigentlich heil ist, der in uns angelegt ist. Manchmal behindern Dinge, auf die wir noch zu sprechen kommen werden, dieses Zurückleiten. Aber eigentlich sind wir auf Heilung vorprogrammiert.
Frau Meissner?
Für mich ist Selbstheilung der natürliche Heilungsvorgang, den man aber durchaus auch von außen beschleunigen kann. Das heißt, wir müssen uns nicht selber heilen, sondern wir haben durchaus auch Möglichkeiten, darauf Einfluss zu nehmen und diese Selbstheilung zu triggern.
Wenn eben im Film so ein Begriff fiel wie Sicherheitsenergieschlösser, dann nehme ich mal an, dass Sie alle Übersetzungsarbeit leisten müssen. Also dass Sie das für sich in Ihre wissenschaftliche Sprache und Ihre Disziplin übersetzen können. Der Film hat ja versucht zu zeigen, dass man das sehr wohl übersetzen kann. Ist das Ihrer Meinung nach gelungen, eine gelungene Übersetzung? Also nicht der Film, sondern die Erklärung im Grunde genommen, wie Rituale letztlich dann auf einer neurochemischen Ebene wirken.
Also ja, ist gelungen. In dem Beispiel der Patientin, dahinter steckt im Grunde genommen immer ein gleichförmiges Muster. Ich habe eine Erfahrung gemacht, die positiv ist, eine Heilserfahrung. Die merke ich mir, die speichere ich ab. Und ich habe die Erwartung, dass das beim nächsten Mal wieder eintreten wird, dass ich sozusagen mein Zutrauen stärke, selbst zu regulieren. Und dieser Mechanismus, den kann man in Bilder verpacken, so wie wir das jetzt gehört haben. Aber dahinter steht ein ganz einfaches Prinzip, dieses Zutrauen, diese Bilder, diese Erwartung wieder zu aktivieren.
Hat das was mit Placebo-Wirkung zu tun?
Für mich auf alle Fälle. Also auch gerade Depressionen zum Beispiel, da weiß man, dass Placebo-Effekte sehr groß sind. Das heißt, allein das Ritual einer Behandlung führt schon dazu, dass eine Depression deutlich besser werden kann. Das heißt nicht, dass man nicht zusätzlich mit Medikamenten behandeln sollte, aber wir wissen einfach, dieser Selbstheilungsaspekt gerade bei der Depression ist besonders groß.
Kann man das erklären? Also weiß man, wie das funktioniert? Sie umschreiben ja jetzt im Grunde genommen nur die Wirkung. Aber die Frage ist ja, was steht da für ein Mechanismus hinter?
Allgemein aus der Placebo-Forschung wissen wir, es sind so drei Hauptmechanismen. Man erwartet von einem bestimmten Ritual eine Besserung. Das ist ein ganz wichtiger Mechanismus. Es spielen auch Lernvorgänge eine Rolle. Also wir haben in gewisser Weise auch gelernt in unserer Kultur, wenn man bestimmte Rituale vollzieht, dass es einem dann besser geht. Und es kommt noch der Aspekt der Zuwendung dazu, dass man einfach sich auch aufgehoben fühlt in so einem Ritual, dass man als Mensch angesprochen wird, dass man wahrgenommen wird. Das sind so die drei Hauptmechanismen aus der Placebo-Forschung.
Bevor Herr Lieb unruhig wird bei der Depression.
Gar nicht. Nee, also Erwartungseffekte sind sehr hoch. Also sie hat auch ein sehr starkes Zutrauen gehabt in diese angebotenen Therapien. Das hat sicher einen sehr hohen Erwartungseffekt gehabt. Und aus wissenschaftlicher Sicht ist es natürlich jetzt ein Fall sozusagen. Wir haben eine Wirkung gesehen, das ist auch sehr schön, um jetzt sozusagen kausal nachzuweisen, dass es wirklich die Therapie war. Müsste man eigentlich eine randomisierte Studie machen, wo man diese Therapie vergleicht mit einer Placebo-Therapie, dann könnte ich sagen, das ist kausal darauf zurückzuführen. Man könnte aber auch sagen, also der Therapeut hat recht, also das ist die Depression ist weggegangen, aber wir haben bei Depressionen 40-50% Placebo-Responsraten, einfach durch den Verlauf. Also wir wissen nicht genau, was war es eigentlich. Es ist auf jeden Fall ein Selbstheilungsprozess induziert worden, aber was es genau war, also ob es jetzt sozusagen die angebotene Therapie war oder ein anderer Prozess oder wie, was sie da draus gemacht hat oder alles, das wissen wir nicht.
Aber ist das nicht ein Hinweis schon auf diese Neuromedizin, auf die wir ja nochmal zu sprechen kommen, dass man nämlich in dem Fall sagt, ob es nun die randomisierten Studien, Kontrollstudien gibt oder nicht, in dem Fall hat es mir geholfen.
Also es gibt auf die Frage, was wirkt da eigentlich schon Ideen, die etwas näher beschreiben, die Prozesse, die da passieren. Also zwei Dinge zum Beispiel sehen wir im Gehirn beispielsweise. Das eine ist, es kommt in diesen ritualisierten Kontexten zu einer Stressreduktion. Und das zweite ist, es kommt zu einer Belohnung. Das Belohnungssystem im Gehirn schüttet sozusagen etwas aus, was mir das Gefühl gibt, das, was ich jetzt tue, ist lohnenswert. Und das ist ein positives Gefühl. Das wird bei einer...
Das sich übersetzt in ein Immun... Antwort.
Dass sich dann am Ende sogar in Antiinflammation, also Entzündungshemmung übersetzt, ganz genau. Aber wir kamen ja von der Depression. Ob das ausreicht, eine Depression zu behandeln, da wäre ich auch skeptisch. Aber dass es einen positiven, stimmungsunterstützenden Effekt hat, lässt sich auch neurowissenschaftlich relativ einfach herleiten.
Und ist wahrscheinlich auch vom Schweregrad abhängig. Also wir wissen nicht, wie schwer ausgeprägt. Also wenn sozusagen das im Rahmen einer depressiven Reaktion war, die, sagen wir mal, dynamisch eine Auslenkung darstellt, die ich auch durch solche Methoden zurückfahren kann, ist es was anderes, als wenn ich wirklich jetzt eine Verschiebung der Netzwerke wirklich in den krankhaften Zustand hätte. Da müsste ich dann eben auch mit schulmedizinischen Methoden,
an
Psychotherapie oder Medikamenten eben das versuchen, so weit reinzubringen, dass dann die Selbstheilungskräfte wieder aktiviert werden und dann sozusagen die Heilung ganz durchgeht.
Kann man aber trotzdem sagen, wenn man das mal so ein bisschen zusammenfasst und verallgemeinert, dass ich also von außen zum Beispiel sowas habe wie Zuwendung oder durch Therapie mache ich eine positive Erfahrung, die wirkt auf mein Gehirn. Und das ist eigentlich der Schlüssel, weil von da aus geht's weiter über das Immunsystem und dann...
Ja, mit dem einzigen Punkt, der noch fehlt, das wirkt nicht auf mein Gehirn,
sondern
das Gehirn bin ja ich.
Ja.
Das heißt...
Ich bin mehr als das Gehirn, aber
es wirkt auch auf mein... Absolut, okay, also sind wir beide einer Meinung. Aber das ist Teil von mir, das ist nichts Fremdes, das ist Teil von mir. Das heißt, ich mache die Erfahrung, ich speichere sie ab und dadurch wird sie Teil von mir. Das ist der Punkt. Diese Erfahrung wird Teil von mir.
Und die Verteilung, darauf wollte ich raus, die Verteilung sozusagen dieser Erfahrung, die läuft über Gehirn und Immunsystem.
Ja.
Ist jetzt aus der Placebo-Forschung für Depressionen so noch nicht gezeigt worden, muss man sagen. Man kann sich gut theoretisch herleiten, aber jetzt keine Studie bekannt, wo das jetzt für die Depression selbst schon nachgewiesen wäre.
Das heißt, das ist aber sehr konkrete Evidenz.
Da fehlt einfach noch Forschung. Am besten hat die am meisten Befunde gibt es inzwischen in dem Bereich Schmerz, was die Placebo-Forschung anbelangt. Da kennen wir schon sehr genau die Mechanismen im Gehirn, die da ablaufen. Aber bei Depressionen steckt da die Forschung noch etwas mehr in den Kinderschuhen. Wir wissen, dass es da starke Placebo-Effekte gibt, aber die Mechanismen müssen noch genauer erforscht werden.
Ich wollte einfach nochmal den Punkt machen, mit dem, was Herr Schubert angesprochen hat. Das Stoffliche würde überbetont und das Nicht-Stoffliche. Da wollte ich einfach nochmal den Punkt machen, dass alles natürlich letztendlich stoffliche Prozesse sind. Also auch wenn ich ein Gespräch führe, ändert sich ein Netzwerk bei mir, ändert sich neuronale Aktivität im Gehirn. Und das ist eben das, was vielleicht mir als auch Psychiater ein bisschen leichter fällt, auch zu akzeptieren, dass eben sowohl ein Gespräch, also Psychotherapie, als auch Medikamente eben genau gleiche Veränderungen im Gehirn oder auch eine Berührung gleiche Veränderungen im Gehirn machen können, diese Netzwerke.
Hoffe,
da läuft es sozusagen integrativ zusammen.
Ich hoffe, da hat meine Redaktion jetzt gut zugehört, weil über diesen Punkt würde ich gerne eine ganze Sendung machen, weil das ist natürlich ein riesiger philosophischer Streit, der dahinter steht. Aber den will ich jetzt mit Ihnen nicht führen, kann ich jetzt auch nicht. Das führt jetzt viel zu weit. Stress fiel in unserem Gespräch als Wort und beim Thema Heilung spielt Stress auch immer wieder eine wichtige Rolle. Und Stress hängt, wie Sie gleich sehen werden, entscheidend mit diffizilen Gleichgewichten zusammen, die auf Dauer dennoch zu Problemen führen können.
Krankheit ist eine Störung der Selbstregulation des Organismus. Selbstheilung ist ein physiologischer Anpassungsprozess, der diese Störung behebt. Zentral gesteuert vom vegetativen Nervensystem, das lebenswichtige Funktionen wie Kreislauf, Atmung, Verdauung und Stoffwechsel kontrolliert und ein Gleichgewicht, die Homöostase, anstrebt. Das Nervensystem regelt diese Prozesse automatisch und autonom. Das Modell der Homöostase beschreibt das dynamische Gleichgewicht. Dass der menschliche Körper sich an Belastungen und Stresssituationen anpassen kann, gewährleistet das Ordnungsprinzip der Allostase. Durch diese Selbstregulierung kann die Funktion der unterschiedlichsten Organsysteme weiter erhalten werden. Doch was passiert, wenn der Mensch in Stress gerät? Zwei verschiedene Systeme kommen nacheinander in Gang. Zunächst alarmiert das Gehirn das sympathische Nervensystem. Das Nebennierenmark setzt die Stresshormone Adrenalin und Noradrenalin frei. Durch sie erhöht sich der Blutzuckerspiegel. Muskeln und Gehirn werden rasch Energie zugeführt. Der Herzschlag beschleunigt sich, der Blutdruck steigt. Der Organismus stellt Energie bereit für die Kampf- oder die Fluchtreaktion. Nach überstandener Belastung muss der Körper wieder beruhigt werden. Dabei wird das Hormon Cortisol ausgeschüttet. Es dämpft die Erregung und reduziert mögliche Entzündungsreaktionen. So ermöglicht die Allostase zwar eine effektive Belastungsbewältigung, wenn die Stressreaktion jedoch dauerhaft bestehen bleibt, erhöht sich die sogenannte allostatische Last immer mehr. Das kann zu krankhaften physiologischen Veränderungen führen, zum Beispiel des Body Mass Index. Auch erhöhte Cholesterinwerte oder erhöhter Blutdruck können auftreten. Wie ein Mensch auf externe Stressfaktoren und Belastungen reagiert, ist sehr individuell. Die Reaktion auf Stressoren wird maßgeblich von der subjektiven Bewertung der jeweiligen Situation bestimmt.
Herr Esch, wenn man es mal ganz platt macht, ist ja Evolution Stress. Ich bin in einer Situation, in der ich mich nicht auskenne, da gibt es Widerstände. Ich fahre mein System hoch, das brauche ich auch, um die Situation zu bewältigen. Und dann, was ist zum Beispiel mit dem Cortisol?
Also Cortisol ist korrekterweise auch ein Stresshormon, gehört eben nicht als Dämpfungs- oder Entspannungshormon in den Topf des Runterfahrens, sondern ist Teil noch dieser Antwort.
Des Hochfahrens.
Zum Beispiel die Aufgabe, wenn wir in dieser Kampf- oder Fluchtsituation sind, wenn der Löwe oder der berühmte Säbelzahntiger, den man dann immer nimmt, wenn der mich beißt, dann soll das Immunsystem sozusagen nicht überreagieren. Das soll mich in die Lage versetzen, in der Situation zu überleben. Also Cortisol ist auch ein Stresshormon, ist ein fein abgestimmtes, orchestriertes Hin und Her zwischen Adrenalin und Noradrenalin und Cortisol und weiteren. Und ja, ich bin ganz Ihrer Meinung, das Ganze, auch das Stressthema, ist eben kein negatives Thema per se, sondern es ist Teil einer evolutiven Entwicklung. Und auch Allostase ist etwas völlig Normales, völlig Gesundes. Es ist Teil eines Reifungsprozesses. Wir brauchen das. Wir brauchen diese Fähigkeit, uns anzupassen und die Herausforderungen anzunehmen.
Die hat natürlich Kosten. Also wir werden älter. Wir verlieren auch immer mal wieder Energie. Wir tragen Blessuren mit uns rum. Aber das gehört eben zum Prozess
der Evolution.
Und
die Kosten, das ist die allostatische Ladung oder Last. Und das ist aber, das eine gibt's halt nicht ohne das andere.
Wie wirkt sich Stress denn auf das vegetative Nervensystem aus, überhaupt auf unser Gesamtverhalten, Empfinden? Das ist ja sehr vielfältig.
Ja, Stress. Die Stressreaktion, die hat tatsächlich ganz viele unterschiedliche Wirkungen auf unseren Körper, auf unser vegetatives Nervensystem. Der Atem geht schneller, der Herzschlag wird beschleunigt und so weiter und so fort. Wir fühlen uns aber auch wacher. Wir sind sozusagen präsenter. Wir können schneller reagieren. Also eigentlich alles sehr positive Eigenschaften. Nur das Problem beim Stress ist, wenn der Stress zu lange anhält, dann kann er schädliche Wirkungen haben.
Dann komme ich sozusagen in so eine Dauerhaltung rein, die sagt, jetzt mach lieber weiter, weil der nächste Tiger steht vor der Tür.
Ja, also es fehlt die Phase der Entspannung, der Regeneration.
Wie wird die eigentlich eingeleitet? Was macht die Entspannung?
Also es gibt zwei ganz banale Dinge, die die Entspannung einleiten. Mein alter Chef Herbert Benson in Harvard hat das Entspannungsantwort, Englisch Relaxation Response, genannt. Es braucht eine Tätigkeit, einen Fokus, ähnlich wie bei der Meditation, auf den ich meine gesamte Aufmerksamkeit gebe. Und der darf eben nicht der Säbelzahntiger sein, sondern ein positiver oder neutraler Fokus, der nicht bedrohlich
ist. Ich sehe diesen wunderbaren Glanz im Auge des Säbelzahntigers.
So, genau. Also dieses wunderbare Türkis oder Saphirartig leuchtende. So, ich fokussiere mich darauf und alle Gedanken, die kommen und sagen, weg aus der Situation, du musst noch. War das nicht schlecht? Oder könnte der nächste Säbelzahntiger der nächste im Baum sein? Die Gedanken sanft zur Seite schieben und einfach wieder zu dem neutralen oder positiven Reiz zurückkommen. Dann komme ich in die Entspannung.
Das Cortisol ist auch sehr zweischneidig sozusagen. Also es kann durch eine langanhaltende Reaktion zu plastischen Veränderungen führen im Gehirn, die dann schädlich sind. Also wir wissen gut, dass zum Beispiel Hirnregionen wie der Hippocampus, die für Gedächtnisprozesse zum Beispiel Lernen relevant sind, eben durch lange erhöhte Cortisol-Konzentrationen eben leiden können. Aber gleichzeitig ist zum Beispiel auch Cortisol wichtig, zum Beispiel um traumatische oder Erfahrungen gegen zu regulieren. Ja? Also wahrscheinlich Menschen, die nach Stressbelastung so traumatische Reaktionen entwickeln, haben wahrscheinlich eher niedrige Cortisolwerte, weil sie dann sozusagen das adrenerge System nicht gegenregulieren können und sich dann solche traumatischen Erinnerungen festsetzen. Also man muss sehen, dass es sehr zweischneidiges System ist und auch sehr individuell unterschiedlich.
Insgesamt geht es bei der Selbstheilung also um einen Prozess komplexer, ineinander greifender, unterschiedlicher Vorgänge. Das Problem ist nur, dass immer dann, wenn der Stress anhält, da haben wir gerade drüber gesprochen, längerfristige Veränderungen, auch Verhaltensänderungen eintreten können. Warum? Weil der Körper denkt, dieser Stress kommt bald wieder, also bleib besser schon mal in deiner Kampfhaltung. Gott sei Dank gibt es Interventionen und Therapien, die helfen, auch damit umzugehen. Wer diese Fähigkeit, Krisen zu bewältigen, gut beherrscht und immer wieder auf seine eigenen regenerativen Kräfte zurückgreifen kann, aber auch auf andere Ressourcen, etwa auf soziale Kontakte, der beherrscht die Kunst oder Fähigkeit zur Resilienz. Sie ist ein Schlüssel zur Gesundheit in allen Bereichen.
Stress, Krisen und Schicksalsschläge begleiten Menschen lebenslang. Manche zerbrechen daran, andere wieder scheinen über eine unsichtbare Kraft zu verfügen, die sie auch in schweren Zeiten aufrecht und mental gesund hält. Resilienz nennen Fachleute diese Fähigkeit.
Also Resilienz ist eigentlich ein Begriff, der gar nicht aus der Medizin oder Psychologie kommt, sondern aus der Werkstoffkunde und bezeichnet ein Material, das sozusagen trotz äußerer Einwirkungen direkt danach wieder zurückspringt. Man kann sich das wie einen Schwamm vorstellen. Den Schwamm, wenn man den eindrückt, dann verformt er sich. Aber sobald man ihn loslässt, geht er in die alte Form zurück. Und in der Psychologie meint es dann eben so eine Widerstandskraft gegen Stress, gegen äußere schwierige Einwirkungen und trotzdem die Fähigkeit danach auch wieder sozusagen in den Alltag zu finden und gesund zu bleiben.
Michelle Wesser ist eine der Forscherinnen am Deutschen Resilienzzentrum in Mainz, europaweit das erste seiner Art. Seit 2014 versucht man hier, die Resilienzmechanismen in Psyche und Gehirn neurowissenschaftlich und psychologisch zu verstehen und zu erklären. Das Hauptinteresse der Forscher: wie kann man Resilienz bereits bei gesunden Menschen stärken? Mittels bildgebender Verfahren untersuchen sie, wie ein Mensch auf Stress reagiert, messen über längere Zeit die psychische Gesundheit und setzen beides in Beziehung. Doch welche besonderen Strukturen und Vernetzungen das Gehirn eines resilienten Menschen auszeichnen, darüber wissen die Forscher immer noch wenig. Eine erstaunliche Beobachtung haben sie allerdings bereits gemacht.
Eine Vermutung ist zum Beispiel, dass Menschen, die resilient sind, trotz Stress präfrontale Strukturen im Gehirn immer noch sehr gut und effizient aktivieren können. Das ist wichtig, weil diese Regionen zum Beispiel dafür zuständig sind, dass wir Emotionen regulieren können, dass wir bestimmte Aufgaben weitermachen können, trotz des Stresses.
Was man mittlerweile auch mit Sicherheit weiß, Resilienz ist keine unveränderbare Persönlichkeitseigenschaft. Eine dauerhaft bessere psychische Gesundheit ist nur zum Teil genetisch bedingt. Zum großen Teil ist sie das Resultat eines dynamischen Anpassungs- oder Lernprozesses des Gehirns an Lebenskrisen. Erlernbar und veränderbar. Resilienz kann man also trainieren. Und die Forscher kennen die psychischen Faktoren, die einem resilienten Menschen helfen, Krisen und Alltagsstressoren besser als andere zu bewältigen. Das sind beispielsweise Optimismus und soziale Unterstützung. Aber das allein reicht nicht.
Das sind Faktoren, die die Resilienz nicht 100% erklären können. Und wir gehen deswegen davon aus, dass es so Mechanismen gibt, die man auch verändern kann. Und dazu gehören zum Beispiel die Emotionsregulation. Wie gut kann ich meine Emotionen in der Situation anpassen an das, was ich eigentlich machen muss? Aber auch zum Beispiel Inhibitionsfähigkeit, die Fähigkeit, Reize, die mich stören, zu unterdrücken.
Dieses Wissen nutzen die Mainzer Wissenschaftler, um Präventionsmaßnahmen zu entwickeln, die Resilienz fördern. In einer lang angelegten Studie mit Studenten bieten sie Resilienztrainings an, in denen die Probanden problemorientierte Lösungsstrategien lernen, beispielsweise negative Situationen neu zu bewerten und einen positiven Ausgang anzunehmen. Auch die Selbstwirksamkeitserwartung, also das Vertrauen, Anforderungen aus eigener Kraft bewältigen und tatsächlich etwas bewirken zu können, wird durch Übungen gestärkt.
Die konkreten Übungen in den Trainings, die wir anbieten, die helfen den Teilnehmern einfach dabei, Ideen zu entwickeln, wie kann ich das denn tatsächlich in der Situation umsetzen. So diesen theoretischen Gedanken, den kennen ganz viele, ich muss Dinge positiver bewerten und dann geht es mir besser. Aber die Übungen geben einem ganz konkrete Hinweise darauf, wie kann ich das machen.
Die Studienteilnehmer können bei einem Online-Training zu Hause das Gelernte auf ihre Alltagssituationen übertragen und ihre Resilienzmechanismen trainieren. Denn das ist das Ziel der Resilienzforschung, Erkrankungen vorzubeugen und sie sogar ganz zu vermeiden.
Herr Lieb, das ist ja auch noch nicht so lange her, dass Resilienz auch so leicht esoterisch klang. Gibt es denn inzwischen, Sie leiten ja das Projekt auch, gibt es da inzwischen einheitliches wissenschaftliches Verständnis oder streitet man sich eigentlich immer noch um den Begriff?
Es gibt schon sehr viele verschiedene Resilienzdefinitionen, aber wir haben auch in den letzten Jahren sehr darauf hingearbeitet, da einen einheitlichen Begriff, also einen dynamischen Resilienzbegriff auch zu definieren, also dass es nichts Statisches ist, keine Persönlichkeitseigenschaft, die in einem in die Wiege gelegt ist, sondern ein dynamischer Prozess, ein Anpassungsprozess, ein Ergebnisprozess sozusagen, also die Fähigkeit, unter stressvollen Lebensereignissen und einer Stressreaktion dann eben wieder zurückzukommen in den Normalzustand. Also hier, wenn Sie so wollen, eben Selbstheilungskräfte zu aktivieren. Und die Resilienzforschung ist jetzt nicht irgendwie was völlig Neues, haben wir auch nicht erfunden.
Nein, gibt es ja schon lange.
In den 50er Jahren gibt es die
Studien. Aber es war immer so ein Nebengleis und war nicht so ganz ernst.
Und das ist natürlich auch für mich als Mediziner auch ein sehr interessantes Feld, weil wir eben dann auf der einen Seite Krankheitsbehandlung haben und auf der anderen Seite den präventiven Ansatz. Insofern ist diese Kombination sehr positiv.
Ich will das nur noch mal kurz klar machen. Wenn Sie sagen dynamisch, dann bedeutet das ja, wenn man es rumdreht, auch ich kann es trainieren und lernen.
Ich kann es trainieren und lernen. Ich bin eben nicht nur in einem homöostatischen, um den Begriff nochmal aufzugreifen, kehre ich wieder komplett in den Ausgangszustand zurück, sondern Resilienz bedeutet auch, dass ich in einen höheren Zustand kommen kann. Also ich kann sozusagen Herausforderungen des Lebens nutzen, um daran zu reifen. Manche sagen auch posttraumatische Reifung oder sowas. Also um ein Setpoint-Verschiebung zu machen und dann meine Netzwerke auf ein neues Niveau zu bringen.
Ich würde gerne noch ein Bild ergänzen, weil ich fand das sehr schön in dem Film eben auch diese Schwammidee, dass Resilienz eben häufig beschrieben wird, resiliere, lateinisch zurückspringen, dieses sich wieder zurück in den Ursprungsform zurückbewegen. Es gibt noch einen anderen Begriff, der zum Beispiel bei uns in Europa eine lange Tradition hat, länger als Resilienz, das ist der Begriff der Robustheit. Und Robustheit ist etwas anderes als Resilienz. Resilienz ist dieser Schwamm. Und Robustheit im Englischen nennen wir das Hardiness. Das ist die Widerstandsfähigkeit nach außen, auch die gewisse Härte. Und wenn ich jetzt mir vorstelle, dieses Glas hier wäre ein Schwamm, dann würde zwar der immer wieder in die Form zurückgehen, aber das Wasser würde rauslaufen. Ja. Ich brauche aber sozusagen die Festigkeit, damit das Wasser da drin bleibt.
Also ein Skelett beispielsweise in dem Körper.
Und das Spannende ist das Zusammenkommen. Das stimmige Zusammenkommen zwischen einer gewissen Festigkeit und dieser Fähigkeit, elastisch zu sein und den Schlag zu nehmen und wieder zurückzukommen. Oder wenn man Boxer sich vorstellt, die so umeinander tänzeln, am besten den Schlag nicht kriegen. Das ist das, was die Resilienz ist, das Ausweichen. Aber wenn der Schlag kommt, trotzdem festzustehen.
Ist ja im Grunde genommen, sind das ja zwei Grundkräfte der Evolution. Ich brauche ein stabiles System, also mit einem Skelett in dem Fall zum Beispiel, damit es zusammenhält. Aber wenn das nur starr ist, kann sich's nicht anpassen und ist nicht überlebensfähig. Hat diese Fähigkeit, sich anzupassen, mit Krisen umzugehen, hängt die zusammen mit Placebo-Effekten? Hängt die damit zusammen, zum Beispiel, wie ich auf Placebo-Präparate oder Situationen reagiere?
Es wurde schon ganz viel nach möglichen Persönlichkeitsfaktoren gesucht, die mit dem Placebo-Effekt in Verbindung stehen. Und da wurde relativ wenig gefunden. Also Resilienz war nicht dabei, muss man ganz klar sagen. Wir wissen auch heute beim Placebo-Effekt, dass das Cortisol nicht sinkt. Also es ist auch keine reine Stressreaktion. Es ist nochmal was Spezifischeres, möchte ich sagen. Wobei natürlich Resilienz zum Gesundbleiben ganz enorm wichtig ist. Aber der Placebo-Effekt zeigt uns, dass wir noch so eine körpereigene Apotheke haben im Kopf, die wir aktivieren können, ganz spezifisch für Schmerz. Dann werden endogene Schmerzhemmstoffe ausgeschüttet oder bei Morbus Parkinson wird Dopamin ausgeschüttet. Also das heißt, wir haben noch viel spezifischere Selbstheilungsmechanismen in uns, über jetzt eine Stressregulation hinaus, die ich persönlich sehr faszinierend finde.
Von denen man wahrscheinlich auch erst noch mal genauer verstehen lernen muss, wie die ausgelöst werden, was das eigentlich ist.
Ja, wir wissen, wie es ausgelöst wird, nämlich wirklich durch dieses therapeutische Ritual, durch diese soziale Interaktion, die spielt da eine ganz große Rolle. Und ja, wir verstehen immer mehr die Mechanismen, die dahinter stehen. Wir wissen, es ist keine Einbildung, es ist nichts irgendwie was Esoterisches, sondern es ist tatsächlich ein realer neurobiologischer Effekt.
Aber es würde nicht funktionieren, sozusagen, wenn ich mir mein eigenes Placebo mache. Da gehört schon die.
Funktioniert also einer unserer bekannten wichtiger Placebo-Forscher in Boston, Ted Kapschnuck, nennt den Teil, der sozusagen in diesem interaktiven, in dieser therapeutischen Beziehung ist, den nennt er Schmalz sozusagen. Also das, was sozusagen diese weiche Beziehungskomponente ist. Aber ich kann auch, wenn ich mir selber vorstelle, ich habe Selbstheilungskräfte und ich kann die auslösen als Placebo-Effekt und der tut mir gut. Dann kann ich ein Medikament theoretisch nehmen, draufschreiben Placebo und mir das selber einverleiben mit der Idee, das tut mir gut. Ähnliches macht die Meditation zum Teil, dass ich mich in dem
Sie
Bewusstsein...
Sie wollen mir nicht erzählen jetzt, Meditation ist ein Placebo.
Nein, würde ich nicht sagen, aber Ted Kapschnuck hat zeigen können, dass Placebo funktioniert, wenn der Mensch auch funktioniert, wenn er weiß, er nimmt eine Placebo-Pille. Und wir haben tatsächlich diesen Versuch mal... ein bisschen spaßeshalber, nicht ganz wissenschaftlich lege artis, als randomisiert kontrollierten Versuch gemacht. Aber funktioniert das, wenn ich diese Placebo-Pille nicht von Ted Kapschnuck bekomme, sondern wenn ich auf eine, wenn ich was nehme, wo ich entweder nicht an die Wirkung per se glaube oder eine Zuckerpille nehme oder einen Würfel und Scheibe drauf, Placebo, und versuche dieses Label für mich zu nehmen als etwas, das hilft mir. Dann sehen wir auch, dass sozusagen Effekte passieren.
Aber nur weil wir das ja auch gelernt haben, weil wir kulturell gelernt haben, wenn wir eine Tablette nehmen, dann geht es uns besser. Das heißt, die Erwartungshaltung spielt eine Rolle, und die Tablette bekommt man ja in der Regel jetzt in unserem Medizinsystem vom Arzt zum Beispiel oder von der Ärztin.
Wir möchten jetzt, wenn es um Interventionsentwicklung geht, was hilft sozusagen wirklich, um Resilienz zu fördern, da eben natürlich drüber hinauskommen. Also wir wollen zeigen, was ist noch mehr als Placebo-Effekt. Ja? Also was ist noch mehr als unspezifische Effekte? Und dafür müssen wir sozusagen erstmal verstehen, was sind eigentlich die Mechanismen, die Resilienz bedingen. Und das ist gar nicht so einfach und gar nicht genau geklärt. Also was passiert eigentlich im Gehirn? Wir haben jetzt ein Beispiel gehört, dass eben bestimmte Hirnnetzwerke sozusagen verändert sind. Die Balance zwischen hemmenden und stimulierenden Netzwerken und so weiter werden uns suchen. Wenn wir da sozusagen weiter sind, können wir versuchen, dann auch ganz spezifische Trainings zu machen. Aber das ist wie in der Wissenschaft immer so, dass wir da auch noch Zeit brauchen und die Studien entsprechend durchführen müssen.
Zumal ja da auch sehr interaktive Prozesse, zum Beispiel Austausch mit Gesellschaften, eine Rolle spielen im Sinne von Selbstwirksamkeit. Also es gehört ja zur Resilienz.
Also
und das ist wieder interaktiv eigentlich.
Also natürlich ist so, dass wir, also wenn wir heute schon Trainings anbieten, natürlich auf dem besten Wissen. Wir machen Meta-Analysen, systematische Reviews, wir gucken ganz genau die Studien an, fallen auch von einer Ohnmacht in die andere. Also wie die Studienqualität häufig ist in vielen Bereichen.
Also die ist schlecht,
aber,
sagen Sie.
Ja, wie schlecht, genau. Also da kann man aber dann doch einiges rausziehen. Und dann sieht man natürlich schon, dass es auch Sinn macht, bestimmte psychologische Faktoren wie die Selbstwirksamkeitserwartung zu trainieren. Ja, also wenn ich Leuten beibringen kann, trainieren kann, ich bewältige eine Krise, ja, ich gehe sie aktiv an. Ich ziehe mich nicht passiv zurück, sondern ich gehe und versuche, die zu bewältigen. Oder ich habe nicht eine rosa-rote Brille auf, sondern einen realistischen Optimismus. Ja. Das heißt, ich lasse auch mal Dinge liegen, die ich nicht verändern kann. Dann sind das alles Faktoren, die man gut auch jetzt schon trainieren kann. Aber unser Ziel ist natürlich, noch besser zu werden und noch spezifischer herauszufinden, was die Mechanismen sind.
Weiß man eigentlich genaueres über die Zusammenhänge zwischen Resilienz und Immunsystem?
Wir können von zwei Seiten kommen. Wir können über das, was Resilienz behindert, kommen, über den Stress. oder über die Resilienz. Wir haben zum Beispiel publiziert vor einigen Jahren, dass das Belohnungssystem im Gehirn für beide, sowohl für den chronischen Stress als auch für Resilienz und Faktoren aus dem Bereich, wie im Film gezeigt, so eine Art Dreh- und Angelpunkt ist. Und man kann zeigen, wie entzündungsfördernde Prozesse bei Stress bis hin auf die Ebene des Zellkerns und der Gene, die angeschaltet werden für Entzündung. Oder aber eben genau das Gegenteil passiert, wenn ich zum Beispiel meditiere oder wenn ich kognitive Umstrukturierung, also Techniken mache, indem ich versuche, Situationen positiv zu bewerten. Das Belohnungssystem sozusagen leitet mich gefühlt, belohnt mich, durch den Weg zu gehen und am Ende tatsächlich auf Zellebene Stress zu reduzieren.
Es gibt bestimmt eine Menge Leute, die sich gerade, weil sie das gesagt haben, fragen, ja Moment mal, ihr habt überhaupt nicht über Gene gesprochen. Gibt es nicht eine genetische Disposition auch, die jemanden resilienzfähiger macht als jemand anderen?
Also da gibt es sicher, also es gibt sicher nicht ein Gen, das da verantwortlich ist. Ist klar, das sind keine genetischen Erbgänge, das sind wahrscheinlich, so ist auch bei psychischen Erkrankungen, mehrere Gene, die da sozusagen eine gewisse, also sozusagen eine Konfiguration ergeben, ja, und insofern kann man es nicht auf eins zurückführen. Die Studien sind da auch sehr schwer durchzuführen. Also man hat eben praktisch nur die Möglichkeit, das in Assoziationsstudien zu machen, die halt nicht kausal sozusagen sind.
Also es gibt schon starke Favoriten, sage ich mal. Und so wie wir beim Placebo wissen, dass Dopamin eine große Rolle spielt, spielt der Dopaminabbau und die Schnelligkeit, mit der Dopamin abgebaut wird, eine Rolle, ob ich eher Placebo-Responder bin oder Nicht-Responder. Und das ist tatsächlich genetisch voreingestellt.
Wobei es da auch Untersuchungen gibt, was das jetzt ausmacht von der Größenordnung her. Und dann sieht man, der genetische Einfluss beim Placebo-Effekt ist sehr gering im Vergleich zu dem, was die Situation ausmacht. Also der situative Einfluss ist größer.
Nun weiß ich, wir haben in der Pause eben ganz kurz drüber gesprochen, dass es eben Menschen gibt, Sie haben gesagt, ungefähr 10% in der Bevölkerung, die einfach weniger Resilienz zeigen. Und das hängt womit zusammen?
Also das ist zumindest jetzt erstmal ein Befund, ja, dass wir in der repräsentativen Bevölkerungsbefragung gesehen haben, dass eben etwa so 10-15% der Bevölkerung einerseits sehr hohe Stressbelastung haben und gleichzeitig auch eine sehr schlechte Stresserholungsfähigkeit. Und wahrscheinlich sind das wahrscheinlich die Menschen, die auch eine besondere sozusagen Fürsorge brauchen, beziehungsweise ein erhöhtes Risiko haben, dann auch aus sozusagen einem Stresszustand nicht mehr rauszukommen, weil sie den nicht mehr runterregulieren können, sondern der schaukelt sich eben sozusagen auf, bis so eine Schwelle zu einer Krankheit da ist. Und da ist sozusagen die Überlegung, auch hier gezielt anzusetzen, ja, also vulnerable Gruppen auch zu finden, weil es ist nämlich so, dass häufig die Trainings und Meditation machen die gut etablierten, aber nicht die gestresst, ich sage mal, die Couch Potatoes, die zu Hause
die vielleicht gerade
und Chips essen und nur vom Fernseher sitzen und sich nicht bewegen, an die kommen wir gar nicht ran. Also dazu, die rauszufinden, die vulnerablen Gruppen, darauf kommt es auch besonders an.
Herr Esch, ich weiß, dass Sie in Griechenland waren, in einem der Asklepien, es gibt ja viele, in Epidaurus, das ist das berühmte, also ein Asklepion ist eine antike Wirkstätte von Medizin, Schlaftechniken, allem Möglichen.
Also es geht auf den Gott der Heilkunst Asklepios zurück. Hippokrates, der Begründer der modernen Medizin, wenn man so will, war ein Asklepiade, also berief sich auf diese Techniken. Und das Besondere daran ist, dass man diesen Dreiklang der Medizin, Selbstheilung, medizinische Intervention und auch Pharmazie, sehen kann. Das heißt, es ging auch damals schon vor über 2.500 Jahren nicht um die Trennung, sondern den Gleichklang. Und dort wurde eben entspannt. Es spielte Wasser eine Rolle, es spielte Reinigung.
Musik, glaube ich.
Musik, Theater, Schlaf, eine ganz große Rolle. Also im Grunde genommen die Dinge, die wir heute mühsam wissenschaftlich wieder hervorkramen, waren alle schon da.
Also wir haben ja jetzt viel gesprochen über die Grundlagen und Mechanismen des Gesundwerdens, der Resilienz, der Regeneration und der Fähigkeit, immer wieder ein gutes Gleichgewicht zu finden, damit auch Wohlbefinden und Gesundheit. Aber was bedeutet das für die Praxis der Medizin? Das war ja eben ein kleiner Ausflug in die griechische Praxis damals. Der Schlüsselbegriff, der noch relativ neu ist und über den der eine oder die andere immer noch ein wenig die Nase rümpft, heißt integrative Medizin. Was das ist, erfahren Sie jetzt.
Immer mehr Menschen wenden sich von der Schulmedizin ab und suchen ihr Heil in der Naturmedizin. Diese Trennung ist Unsinn. Integrative Medizin zeigt, dass man beide Therapieformen verbinden sollte. Sie öffnet die Schulmedizin für komplementäre Heilmethoden wie Ayurveda, traditionelle chinesische Medizin, Meditation oder Homöopathie. Statt einer Apparatemedizin soll der ganze Mensch im Mittelpunkt stehen. Vorreiter ist unter anderem die Onkologie, die schon seit langem die Bedeutung von geistig-seelischen Prozessen bei der Krebstherapie erkannt hat. Das neue Denken dieser ganzheitlichen Medizin konzentriert sich auf die Fähigkeit, bei Stress nicht gleich aus der Balance zu geraten und das Immunsystem trotz Stress zu stärken. Gute Stressbewältigung leistet das sogenannte eudaimonische Wohlbefinden. Eine lebenslange geistige Aktivität, die 6 Schlüsseldimensionen umfasst. Sinnhaftigkeit des Lebens, Autonomie, persönliches Wachstum, Kontrollierbarkeit der Umwelt, positive Beziehungen zu anderen und Selbstakzeptanz. Dieses geistig-seelische Wohlbefinden vermindert Entzündungsprozesse im Körper und damit eine Vielzahl von Krankheiten. Doch wie lässt es sich aktivieren? Eine Basismethode ist die achtsamkeitsbasierte Stressreduktion, kurz MBSR. MBSR ist ein Verhaltenstraining, das durch Achtsamkeit den gegenwärtigen Moment ohne wertende Gedanken und Gefühle erfassen will. Dieser akzeptierende, achtsame Blick auch auf problematische Situationen führt zu einer inneren Befreiung und reduziert den alltäglichen Stress. Eine andere Methode ist die Mind-Body-Medizin. Sie will das Bewusstsein des Patienten für den eigenen Körper stärken. Der Mediziner Tobias Esch beschreibt ein System von 4 Säulen. Stressreduzierendes Verhalten, Bewegung, innere Einkehr und Entspannung sowie gesunde Ernährung. Gegen Stress kann unter anderem ein Stresstagebuch helfen. Erst wenn wir die Stressoren, unsere Denkmuster, Gefühle und unser Handeln realistisch erfassen, können wir unser Stressempfinden beeinflussen und ungesundes Verhalten ändern. Ein weiterer Weg, Stress zu reduzieren, ist Sport. Selbst moderate Bewegung sorgt schon für die Ausschüttung von Glückshormonen und regelmäßiger Sport kann vielen Erkrankungen vorbeugen. Die dritte Säule der Stressbewältigung heißt regelmäßige innere Einkehr und Entspannung. Aktivitäten wie Meditation, Singen, Malen oder Yoga gehören dazu. Gesunde Ernährung ist die vierte Säule. Wer seine Speisen und ihre Nährstoffe bewusst wählt, vielleicht noch selber zubereitet, nimmt sich auch Zeit zum Genießen. Ein weiterer Gesundheitsfaktor, den die integrative Medizin fördern will, ist das Kohärenzgefühl. Es beschreibt die Fähigkeit, Zusammenhänge des Lebens zu verstehen, das Leben zu gestalten und ihm einen Sinn zu geben. Hier sind religiöse Menschen im Vorteil. Verschiedene Studien haben nachgewiesen, dass Menschen, die regelmäßig in die Kirche gehen, eine höhere Lebenserwartung haben als Nicht-Kirchgänger. Sinnhaftigkeit, Verbundenheit kann aber auch ganz einfach in der Kommunikation mit anderen Menschen erlebt werden. Berührungen, menschliche Nähe allgemein stärken das Immunsystem. Das Gleiche gilt für die Verbundenheit mit der Natur. Ein Waldspaziergang senkt den Blutdruck und die Stresshormone. In Japan heißt das Waldbaden und ist eine anerkannte Therapie. Eines ist klar. Bei der integrativen Medizin muss der Patient selber herausfinden, welche Möglichkeiten der Selbstheilung in ihm stecken und wie er sie am besten erschließen kann. Das bedarf einer Anstrengung, die nicht immer von Erfolg gekrönt ist. Diese Anstrengung muss aber auch die Gesundheitspolitik auf sich nehmen und das neue Denken in der Medizin massiv unterstützen und fördern.
Frau Meissner, ich würde gerne noch mal ein bisschen Begriffe klären. Also Mind-Body-Medizin, integrative Medizin, Komplementärmedizin. Fangen wir mal mit Mind-Body-Medizin an.
Ja, Mind-Body-Medizin, wie man schon hört, kommt aus dem englischsprachigen Bereich und meint eigentlich sowas wie Ordnungstherapie. Das heißt, wir versuchen über Entspannung, über Ernährung, über psychische Entlastung sozusagen, den Druck aus dem System rauszunehmen und den Patienten dahin zu führen, dass er sich selber wieder regulieren kann, dass sein System sich wieder selbst regulieren kann. Integrative Medizin ist die Verbindung aus der Schulmedizin, wie man sie nennt, sozusagen das, was wir im klassischen Sinn unter Medizin verstehen, und komplementärmedizinische Methoden, die die Schulmedizin ergänzen. Also man benutzt das Beste der Schulmedizin und kombiniert es mit dem Besten aus dem Bereich der Komplementärmedizin, zum Beispiel Akupunktur. Wobei die komplementärmedizinischen Maßnahmen wiederum nachgewiesen sein sollten, wissenschaftlich auch.
Das heißt, die haben schon sozusagen ein Screening durchlaufen. Ja. Ansonsten würde man, jetzt wird es noch bunter mit den Begriffen, wahrscheinlich von alternativer Medizin reden. Die ist aber sozusagen nicht gescreent und bewertet.
Ja, Alternativmedizin versteht sich sozusagen als Alternative zur Medizin. Das sind dann vielleicht irgendwelche Gedankengebäude dahinter, die eigentlich dann sozusagen dazu führen, dass man eine Chemotherapie in einem speziellen Fall gar nicht durchführt, weil man denkt, man braucht es gar nicht. Und das ist sozusagen das Gefährliche an der Alternativmedizin.
Ja, kann ich auch nur. Also würde ich auch sagen, sollte nicht zu einer Dichotomisierung führen und vor allem auch nicht. Deswegen war ich vorher bei der Patientin froh, dass sie eben nicht nur sich hat an der Brust operieren lassen, sondern auch eine Chemotherapie gemacht hat. Ja, weil es gibt ja Studien, die zeigen, dass jetzt gerade aktuell eine Studie in JAMA Oncology, die gezeigt hat, dass Leute, die alternative Therapien in Anspruch nehmen, ein zweifach erhöhtes Risiko haben, an Krebs zu sterben, weil sie eben vermehrt Leistungen der Schulmedizin ablehnen. Und das darf nicht sein. Und das macht die integrative Medizin nicht. Ich bin jetzt so irgendwie ein Schulmediziner, jedenfalls traditionell so aufgewachsen, aber als Psychiater würde ich jetzt sagen, ich würde überhaupt sagen, dass Medizin eigentlich immer integrativ sein sollte. Also ich würde eigentlich gar nichts, also ich finde eigentlich diesen Begriff eigentlich gar nicht notwendig. Jetzt von meinem Verständnis, weil Medizin, wenn man es jetzt von Hippokrates...
Aber man braucht ihn für die anderen Schulmediziner, die ein bisschen anders denken
als da gibt es sicher, natürlich gibt es da auch Entwicklungen, die befördert werden, auch durch die politischen Rahmenbedingungen, da können wir nachher auch nochmal drüber reden, die das natürlich befördern, die dazu geführt haben, dass da so Dichotomisierung stattfindet. Aber Medizin ist eigentlich immer integrativ.
Ich würde gerne nur eine Ergänzung noch machen, weil bei mir stellen sich auch die Nackenhaare auf, wenn ich Alternativmedizin in dem Kontext höre, weil darunter häufig eine Entweder-Oder-Medizin verstanden wird. Und was wir ja wollen und was integrative Medizin ist, ist eine Sowohl-als-auch-Medizin. Mhm. Und für mich noch ergänzend geht es heute in der integrativen Medizin nicht nur darum, das, was wir Schulmedizin, ich würde sagen konventionelle Medizin nennen, zu ergänzen oder zu erweitern über andere Verfahren, sondern heute sehen wir, dass integrative Medizin eigentlich das ist, was die Medizin mal war, nämlich der Patient steht in der Mitte. Und es ist nicht nur der Arzt, auch von außen, der Medikus, der heilt, sondern auch der innere Arzt und die anderen Berufe. Das sind so viele, die eine Rolle spielen.
Nicht der Arzt heilt, sondern die Natur, wie das Sprichwort
sagt. Die Natur zum Beispiel, wie Galen auch gesagt hat. Also kurzum, es ist tatsächlich in der integrativen Medizin, mir ist diese Aufteilung in konventionell plus die anderen, das ist mir zu wenig. Es geht wirklich um ein grundlegendes anderes Verständnis, dass der Patient, der Mensch, das, was er an Selbstregulationspotenzial hat, mit an den Tisch bringen darf.
Ich will das nur noch mal festhalten. Das bedeutet aber, dass ich das, was Sie zu Recht Schulmedizin genannt haben, öffnen muss, um zum Beispiel, wir haben im Film gesehen, nicht nur Bewegung, das war ja zeitlang auch umstritten. Mhm. Inzwischen weiß man zum Beispiel bei Krebsnachsorge einfach notwendig. Oder sowas wie Meditation, Achtsamkeitsübung, dass das eben tatsächlich dazugehört. Mhm. Also noch vor 10 Jahren hätten wahrscheinlich viele Mediziner gesagt, bleibt mir mit dem Mist fern. Mhm. Das hat mit Heilung überhaupt nichts zu tun.
Wir finden es heute in den Leitlinien der großen Fachgesellschaften für die großen Erkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankung, Krebserkrankung,
Depression,
ja. Bewegung, ganz wichtig. Also das hat Eingang gefunden und das ist tatsächlich auch eine skurrile Situation, dass von der Fachlichkeit, von den Fachgesellschaften diese Begriffe inzwischen eigentlich etabliert sind, im wahrsten Sinne des Wortes eigentlich integrativ Standard sein würde, aber in ganz vielen Gruppen, die im Gesundheitswesen, sage ich mal, was zu sagen haben, ich will nicht sagen blockiert, das wäre mir zu einfach.
Das könnten ökonomische Interessen sein.
Ja, ich würde es auch nicht, man muss auch noch mal eine Lanze brechen für die Ärzte und Ärztinnen, die alle an der Front sozusagen in den Praxen sitzen und arbeiten. Und eben nicht die Möglichkeiten haben, sich für besondere Therapien eine Stunde lang Zeit zu nehmen.
Ja, klar.
Ja? Weil Psychotherapeuten können es noch machen, aber ein Arzt, der irgendwie 23 Euro oder 45 Euro im Quartal für einen Patienten bekommt, der kann natürlich ist fast gar nicht in der Lage, als das Notwendigste zu machen. Und wenn er dann nur 5 Minuten Zeit hat, dann ist natürlich, kann viel gefordert werden. Und ich glaube, dass die Ärztinnen und Ärzte auch diesen Wunsch schon haben, weil sie auch sehen, das ist unbefriedigend, die alle nacheinander abzufertigen mit schulmedizinischen Methoden. Und da muss, glaube ich, auch was politisch aus der Schulmedizin heraus passieren. Und das darf auch, das integrative Medizin darf nicht auch was Elitäres sein. Ja, also für die, die sich leisten können und die eben dann die Möglichkeiten haben, nach Wissen zu fahren oder halt sich
das ist es noch,
muss man hoffentlich einen Coach zu holen. Also das, glaube ich, muss man auch nochmal klar machen.
Ich würde Ihnen gerne eine Frage noch stellen, die mich so ein bisschen umtreibt, die in eine politische Richtung geht. Also nehmen wir mal an, Resilienzforschung wird immer besser. Ich weiß immer genauer, wie das funktioniert. Ich kann ganz vielen Menschen, eben nicht elitär, sondern wirklich vielen Menschen, optimale Tipps mit an die Hand geben. Hat das nicht enorme politische Folgerungen, zum Beispiel, weil Arbeitgeber und auch das politische System sagen, hier, du kannst noch mehr Druck aushalten. Wenn du krank wirst, dann hast du deine Resilienzübungen nicht gemacht. Mit anderen Worten, das System kann das schlucken, was sie an Positivem erarbeiten und den Druck von außen verstärken. Nee,
das kann ich natürlich nicht sagen. Also das glaube ich, also das immer auch, wenn Resilienzförderung ein Enhancement-Ansatz ist. Ja? Also ich mache die nur noch stärker, damit sie dann noch mehr ausgebeutet werden können, die Arbeit. Ja? Dann ist es ein Problem. Also das heißt, aber in unserem Resilienzzentrum machen wir deswegen eben nicht nur die Untersuchung der Mechanismen und Interventionsentwicklung, sondern wir wollen auch in die Gesellschaft wirken. Also wir müssen natürlich auch schauen, was ist eigentlich gesund in der Gesellschaft für den Menschen. Also wie können auch im Privatleben, es ist ja nicht nur das Arbeitsleben, sondern auch das Privatleben ist ja heute viel stressvoller. Man hat ja keine
Langeweile mehr. Also da kommen Sie automatisch ins Politische.
Mir geht's um Meditieren. Also ich habe keine, also man hat kaum noch Zeit, wirklich runterzukommen. Und ich glaube, da zu regulieren und da oder zu schauen, wie man das verändern kann, ist ganz wichtig.
Aber es gibt zwei Aspekte, die einfach zentral sind. Das eine ist, die Resilienzforschung ist ja nicht vom Himmel gefallen, sondern die basiert auch auf einer kulturellen, letztendlich sehr alten Tradition, die immer vergesellschaftet war mit Ethik. Die gesamte Meditations- und Achtsamkeitsforschung, wir sprachen von Asklepios und Hippokrates, war immer eingebettet in einen ethischen Kontext. Den kann ich nicht rausschälen und daraus eine Pille machen. Deswegen ist Meditation eben auch nicht eine Pille. Das ist nicht etwas, was ich rausschälen kann wie ein Medikament, sondern es braucht die ethische Haltung. Und das Zweite ist, dahinter sind Reifungsprozesse. Wenn ich meditiere, wenn ich wieder zu mir komme, wenn ich resilient zurückspringen lerne, dann verändere ich mich. Ich werde eben spiralförmig wachse. Das heißt, ich kann im Sinne des reinen unternehmerischen Zitrone auspressen, nicht die Leute immer zusammenhalten, wenn die das ernst machen. Dann entwickeln sich die und das kann ich nicht steuern.
Also Sie sehen auch nicht die Möglichkeit, dass wir da in so eine Placebo-Gesellschaft uns entwickeln.
Für mich ist Placebo ja nichts Negatives, es ist ja was Positives. Es zeigt uns, wie unser Körper uns auch selber bei der Heilung unterstützen kann. Und Placebo-Effekte spielen immer eine Rolle. Ich muss auch sagen, bei Meditation spielen Placebo-Effekte eine Rolle. Also und es ist, sollte unser Ziel sein, auch in der Medizin, Placebo-Effekte immer zu fördern und zu steigern, um den Gesamteffekt jeder Therapie nochmal zu erhöhen.
Vielen Dank fürs Gespräch. Ja, das war unsere Sendung zum Thema Selbstheilung. Sie finden wie immer Literatur und mehr auf dreiseit.de/Skobel. Natürlich sind noch viele Fragen offen, denn Selbstheilung ist komplex, das ist ja rausgekommen, und umfasst Aspekte der Umwelt, Gesellschaft, des Bewusstseins, der Kultur, des Körpers. Viele Details und Zusammenhänge sind noch zu klären. Deutlich aber ist die Richtung und die weist in eine offene, erweiterte, von unterschiedlichen Methoden Gebrauch machende eben integrative Medizin. Solche Integration muss man aktiv kultivieren und fördern, nicht nur im Gesundheitswesen, sondern auch in der Gesellschaft. Wie viel auf allen Ebenen noch zu tun ist, zeigen eigentlich jeden Tag die Nachrichten. Festhalten aber kann man, dass mehr als bislang klar war, mit dem eigenen Bewusstsein zusammenhängt, dass es zu verstehen und zu klären gilt, um gesund zu werden. In diesem Sinn, auch hier Integration, nicht Trennung ist der Schlüssel. Und tschüss.